Ein Mann fragte Bauarbeiter, was sie denn dort täten. Und der eine sagte, ich trage Steine vom LKW zur Baustelle. Der andere sagte, ich ziehe das Mauerwerk hoch, ich bin Maurer. Und der dritte meinte, ich baue an diesem Dom. Der erste sah in dem, was er tat, lediglich den Zweck des Geldverdienens. Er konnte sich mit seiner Arbeit selber und mit seinem Beruf nicht wirklich identifizieren. Es musste halt irgendeiner Geld verdienen für die Familie, damit man nicht Hunger leidet. Und er hat eben diese Stelle angenommen auf dem Bau und trug dort die Steine. Der zweite verstand sich mit seiner Arbeit da eher als Spezialist. Er war es, der die Mauern hochzog und vielleicht auch Freude hatte und es wusste, wie man knifflige Ecken und wie man Stürze über Fenster und Türen gut mauern konnte. Und der Dritte begriff seine Arbeit als ein Dienst am Ganzen. Er war nicht nur stolz auf seine Fähigkeit, sondern er war froh und glücklich und besonders angetan davon, dass er an diesem bedeutenden Bau dabei war. Er durfte mithelfen, einen Dom zu bauen. Der Bibeltext für heute, für diesen Sonntag, ist der Perikopentext, der in vielen Kirchen unseres Landes heute gepredigt wird. Er kommt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3, ab Vers 9. Da schreibt Paulus an die von ihm gegründete Gemeinde. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf weiter. Ein jeder sehe aber zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, das wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird er aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selber aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Paulus schreibt an die Korinther, eine Gemeinde, die in besonderer Weise mit ihm verbunden war. Die Gemeinde, an die er dieses Schreiben richtet, ist in vielfältigen Konflikten und Krisen gefangen. Da hat sich in dieser jungen Gemeinde eine gewisse Art Fankultur ausgebildet. Da gab es Leute, die waren stolz darauf, dass Paulus sie getauft hatte, der Gründer der Gemeinde. Sie gehörten sozusagen zu den Gläubigen der ersten Stunde. Sie wussten, wie alles anfing. Und andere waren Freunde und Fans von Apollos. Der konnte gut reden. Der sah auch gut aus. Er gab etwas her als Apostel. So stellte man sich einen würdevollen Menschen vor. Da konnte wiederum Paulus nicht so ganz mithalten. Es gab in der Gemeinde Gruppenbildung theologischer Art. Die einen bildeten sich auf diese Gabe und Begabung, die sie hatten, etwas ein, andere auf die andere. Und dann gab es da noch wirres Verständnis von dem, wie man ethisch leben kann. Und Zustände, so wie wir vielleicht sagen würden, wie im alten Rom und das beim Abendmahl. Als die Letzten kamen, lagen die Ersten bereits leicht angetrunken unter dem Tisch und das Essen war abgeräumt, das Buffet gestürmt. Diese Gemeinde bekommt einen Brief von dem Apostel Paulus Und er greift diese Situation mit der Fankultur auf, mit diesem sich berufen auf Apollos oder auf ihn oder andere und macht klar, eigentlich ist doch egal, wer mitarbeitet. Gott ist es, der das Gedeihen und das Wachsen schenkt. Entscheidend ist vielmehr, dass wir verstehen, was wir tun. Und so betont Paulus, ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bau. Das bedeutet, ihr gehört nicht euch selbst, sondern ihr seid Eigentum eines anderen. Und für sich selber wählt er die Formulierung, wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir sind nicht eure Mitarbeiter, nein, wir sind Gottes Mitarbeiter. Er selbst hat ja als Gemeindegründer die Basis, das Fundament gelegt. Im 11. Vers des 3. Kapitels lesen wir, was Paulus sehr deutlich in die Mitte rückt. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ist das Fundament. Und an einer anderen Stelle, an die Epheser, schreibt er, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf dem Grund, auf dem Fundament der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Schlussstein oder der Eckstein ist. Je nachdem, welches Gebäude wir uns vorstellen, gewinnt dieses griechische Wort seine Bedeutung. Die Gemeinde Gottes, der Bau Gottes, ist eine Baustelle. Alles ist in Veränderung. Alles kann sich unterschiedlich entwickeln, aber nicht das Fundament. Das Fundament bestimmt den Bau. Je höher der Bau werden soll, desto tiefer und solider muss gegründet werden. Ein solides Fundament gibt dem Bau seinen Halt und auch Sicherheit. In einem Artikel wurde das Beispiel von einer jungen Frau erwähnt, die mit dem Christentum so gar nichts anfangen kann. Und im Gespräch mit der Pfarrerin, mit der sie ins Gespräch gekommen war, stellte sich heraus, dass ihr Lebensgefühl geprägt war von Unsicherheit. Sie wusste nicht so recht, wo Halt finden. Was gab und gibt Orientierung? Wo kann ich mich festmachen? Wo kann ich erleben und erfahren, dass ich wirklich mit beiden Beinen auf dem Boden bin und dass ich Raum gewinne, dass ich entspannen kann, dass ich sicher bin? Alle Versuche der Pfarrerin, ihr das zu erklären, was es bedeutet, in Christus Jesus ein Fundament zu haben, eine solide Basis zu haben, hatte sie zwar angetan und interessiert, aber die Konsequenzen, die sich für sie daraus dann ableiteten, die waren ihr zu heftig. Menschen in dieser Zeit suchen nach Orientierung, nach Sicherheit. Vieles, was so sicher schien, so selbstverständlich war, ist aus den Fugen geraten. Was gibt mir Sicherheit? Paulus hat als kundiger Baumeister das Fundament gelegt. So wurde das Fundament gelegt. Jesus Christus, für mich gekreuzigt, mit ihm mein altes Leben ist vorbei, mit ihm begraben in der Taufe und jetzt ist er in mir. Und dadurch habe ich ein neues Leben durch seinen Geist. So kurz, so knapp, vielleicht so holperig konnten die ersten Korinther ihr Fundament erläutern. Jesus Christus, für mich gekreuzigt und ich mit ihm. Mein altes Leben ist vorbei. Mit ihm begraben in der Taufe. Jetzt ist er in mir. Und dadurch habe ich neues Leben, und zwar durch seinen Heiligen Geist. Das war damals den Menschen völlig klar. Leider ist es der Grundschaden vieler Gemeinden und Kirchen, dass das solide Fundament bei ihnen nicht in dieser Weise so gelegt wurde wie in Korinth. Und viele Probleme, aktuelle Probleme der Gemeinde, haben ihre Ursache darin, dass eben dieses Fundament nicht so solide ausgeführt wurde. Da muss man nun versuchen, nachträglich das Fundament wieder gerade zu rücken, zu graben, zu sanieren, zu vervollständigen. Und das ist sehr, sehr mühsam. Die nachträgliche Korrektur eines Fundaments in der Lehre, im Aufbau einer Gemeinde ist viel mühsamer, als wenn gleich richtig das Fundament biblisch gelegt worden wäre. Wenn das Fundament gelegt ist, ist vieles geklärt, kann alles darauf aufbauen, kann sehr unterschiedlich gestaltet werden. Aber das Fundament muss klar sein. Paulus schreibt an die Korinther: Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Das, was aufgebaut wird, kann unterschiedlich sein. Nicht erst im Gericht, da letztendgültig, nicht erst im Gericht wird sich zeigen, welche Qualität das Baumaterial hatte, wie damals die Grundlegung war. Schon heute zeigt sich manchmal, dass zu schnell, zu leicht gebaut wurde und dass manche Grundlagen, die man gelegt hat und wie man darauf aufgebaut hat, die Krisen nicht überstehen. Ich erinnere die Situation eines Hauskreises, der sich über viele Jahre treu traf mit Männern und Frauen aus unterschiedlichen Kirchen. Der Kreis wuchs und man hatte dann nach kurzer Zeit miteinander die gemeinsame Sehnsucht: Wir sind so groß geworden, warum werden wir nicht Gemeinde? Und in dieser Gemeindegründungsphase war klar, musste eine Frage entschieden werden aufgrund der Herkunft aus unterschiedlichen Denominationen. Wie wollen wir es in unserem Kreis mit der neuen kleinen Gemeinde halten? Bei der Frage der Taufe. Und weil man spürte, das ist so ein bisschen tricky, das könnte sein, dass da die Gemüter sich erhitzen, hat man es vertagt, immer wieder. Man hat es offen gelassen, aber ist weiter fortgeschritten in der Fundamentierung der Grundlagen der Gemeinde. Und dann geschah es, was geschehen musste. Eines Tages unausweichlich kam diese Frage so auf den Tisch, dass sie beantwortet werden musste. Und leider kam es so, wie keiner es wollte. Man hat sich an und über dieser Frage getrennt, weil die Positionen zu tief verwurzelt und zu wenig miteinander kompatibel waren. Paulus schreibt in seinem Text, dass das Gericht offenbar machen wird, ob ein Bau Bestand hat. Dieses Gericht als eine Feuerprobe wird alles verbrennen, was dem Feuer nicht standhält. Holz, Heu, Stroh, das, womit man schnell arbeiten kann, was man auch schnell in ein Feuer wirft oder was vielleicht auch in irgendeiner Weise vorübergehend schnell brennen kann, es wird nicht bleiben. Es muss erprobtes, solides Material sein. Es muss geistlich solide gebaut worden sein, damit es nicht verbrennt. Wird der Bau als gut und als korrekt befunden? Mir fiel in der Vorbereitung das Paradebeispiel in Deutschland ein, nämlich die Frage des Berliner Flughafens. Was hat man dort nicht gebaut und repariert und nachlizenziert und dann nochmal geprüft und die veränderten Bauvorschriften wieder angewendet? Und immer wieder war es so, der Bau wurde nicht für gut befunden. Zum Glück ohne, dass es gebrannt hat. Im Feuer des Gerichtes wird sich zeigen, was vor Gottes Urteil bestehen kann. Es geht um die Prüfung des Arbeitsergebnisses in der Gemeinde und im Dienst vor Gott. Was auf das solide Fundament aufgebaut wurde, das wird geprüft. Bleibt es, kann es bestehen. Das, was wir bauen, muss sich messen lassen am Fundament. Das, was wir tun und leben, muss sich messen lassen an Jesus und an seinem Wort. Das, was wir tun und leben, muss aus Liebe zu Jesus geschehen. Paulus macht deutlich, dass das Kriterium für das, was wir tun, nicht der Erfolg ist. Für die Korinther war das damals eine herausfordernde, ja, Botschaft. Sie waren doch so stolz in Klassen sozusagen sortiert. Die einen konnten in Engelszungen beten. Die anderen konnten prophetische Bilder empfangen. Die anderen konnten Worte Gottes weitergeben oder Worte der Weisheit von Gott. Darauf waren sie stolz. Und es war die Frage, welcher der Gaben war bedeutungsvoller für den Gottesdienst? Und im 13. Kapitel an die Korinther schreibt Paulus, wenn ich das alles könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich alle Wunder tun könnte und ich hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich mich verbrennen würde, mein Hab und Gut verschenken würde und wäre nicht in der Liebe und hätte die Liebe dabei nicht, dann wäre das zu nichts nütze. Das Fundament in Jesus Christus muss sich also messen lassen an ihm, an seinem Wesen, an dem, was ihn gestärkt hat, an dem, was ihm wichtig war, was zu ihm gehört. Und noch einmal, es verbrennt nicht wir verbrennen, sondern unsere Arbeitsleistung, das, was wir als Ergebnis geschaffen haben in der Gemeinde, das, was wir gelebt und getan haben, was durch uns geworden ist, auf diesem Fundament Jesus Christus, das wird geprüft. Und Paulus schreibt, das wird Schaden sein für den, wo das Werk nicht bestehen bleibt. Der Schade ist der, dass wir sagen können, das, was wir gebaut haben, davon bleibt nicht viel übrig. Wir kennen solche Situationen im Leben. Da hat jemand einen Betrieb aufgebaut, er hat 3 Kinder, aber alle 3 Kinder sagen dem Vater, der Betrieb interessiert mich nicht. Ja, wofür habe ich das alles getan? Das habe ich doch alles für euch gemacht. Wofür habe ich all die Tage gearbeitet und die Nächte? Das habe ich doch für euch getan. Das Werk verbrennt, wenn es dann darum geht, dass die Kinder ihre Lebensmittel bestimmen. Und für die Kinder ist das Werk des Vaters und der Betrieb des Vaters nicht relevant. So ähnlich könnten wir das auch sehen. Was bleibt von uns bestehen? Was bleibt von dem, was wir getan haben? Was besteht? Was ist für Gott und vor Gott wirklich wichtig? Paulus schreibt, wir selbst werden wie durch Feuer hindurch gerettet. Und es wird offenbar werden, was wir gebaut haben. Ein bekannter Evangelist hat an der Stelle einmal gesagt, wenn es dazu kommt, dass im Gericht sozusagen im Feuer unser Werk erprobt wird und wir wie durch Feuer hindurch gerettet werden, an der Stelle, da riecht es bestimmt streng nach verbrannten Haaren. Mitarbeiter Gottes kann also wirklich nur jemand sein, der Gott kennt, der Gott hört und ihm gehorcht. Ein unbequemes Wort. Aber es ist Gott wichtig, dass wir nicht nur hören, sondern dass wir auch Täter des Wortes sind. Ein Mitarbeiter Gottes ist nicht selbstständig, sondern abhängig von Gott. Er ist nicht sein eigener Chef, sondern untersteht Gott in allem. Was wir brauchen, ist ein in Gott gegründetes Leben. Daraus folgt eine in Gott gegründete Sicht der Dinge und eine in Gott gegründete Arbeit. Wer in Gott gegründet ist, sieht Dinge anders. Wer in der Liebe Jesu Christi wurzelt, sieht Dinge anders, empfindet Dinge anders. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir alle zur gleichen Zeit alles in einer gleichen Weise empfinden. Aber wir empfinden es anders. Wir empfinden es getränkt von den Augen und mit den Augen Gottes. Wir sehen die Dinge so, wie er sie sieht. Wir spüren und empfinden sie mehr, wie er sie auf dem Herzen hat. Ein so geführtes Leben, das in Gott wurzelt, ist ein heiliges Leben. Ist ein Leben, das ausgesondert und festgemacht ist bei Gott, bei dem, was er will. Das heißt, Gott entsprechend leben. Gott zur Verfügung stehen. Und wer so lebt, wird im Gericht bestehen. Wenn alles so sichtbar werden wird, wie es eigentlich gemeint war und wie es tatsächlich stattgefunden hat. Ob und wie Gott durch Menschen wirkt, das bekomme ich ja nur dann heraus, wenn ich auf Gott konzentriert bin. Wenn ich verwurzelt bin in ihm, habe ich die Möglichkeit zu spüren, wo Gott zu mir redet, durch einen Bruder, eine Schwester oder auch durch einen Menschen ganz anderer Art, der mit der Kirche und mit Glauben gar nichts zu tun hat, aber wo Gott mir einen Hinweis gibt, wo Gott mich anspricht. Und ich kann auch das Reden und Wirken Gottes durch einen Menschen nur dann empfangen, wenn ich auf Gott ausgerichtet bin und wenn mich nicht die Meinung der Menschen zuallererst interessiert. Was bedeutet es nun? Was bedeutet es nun, Mitarbeiter Gottes zu sein in konkreter Weise? Eine kleine Hilfestellung, vielleicht können wir sie in der kommenden Woche ja auch für uns persönlich ein wenig einüben. Paulus schreibt, Gottes Mitarbeiter sind wir. Und das Wort Gottes ist betont im Urtext. Gottes Mitarbeiter sind wir. Nicht eure Mitarbeiter, nein, Gottes Mitarbeiter sind wir. Und Gottes Mitarbeiter sein bedeutet, jemand arbeitet und ich arbeite, ich helfe mit. Mitarbeiter Gottes sein bedeutet, Gott schafft, Gott arbeitet, Gott ist unterwegs und ich arbeite mit ihm für ihn. Also wir könnten das so beschreiben. Er redet und ich sage das, was er gesprochen hat, weiter. Er will zu einem bestimmten Menschen gehen und da gehe ich auch hin. Ich trage seine Liebe dorthin. Er will einen Menschen ermutigen und stärken. Und ich stelle meinen Mund und meine Hände dafür zur Verfügung. Er will jemandem helfen. Und ich weiß plötzlich, für den und den Zweck soll ich die Kollekte in einer bestimmten Höhe geben oder dorthin oder dahin soll ich etwas von meinem Geld überweisen. Er will jemanden heilen. Und ich folge diesem Impuls und lege demjenigen die Hände auf und bete für ihn. Heilen tut Gott. Er will jemanden befreien. Und ich bete mit diesem Menschen um die Lösung der Fesseln, wo er gebunden ist. Wer in Gott verwurzelt ist und wer Mitarbeiter Gottes ist, übt sich im Hören auf Gott und im Hören dann auch im Tun, im Umsetzen dessen, was ich empfangen habe. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, und damit will ich schließen, darum, ihr Lieben, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und als ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Einen anderen Grund, ein anderes Fundament kann niemand legen, außer das Fundament, was gelegt wurde in Jesus Christus. In ihm gegründet zu sein bedeutet, von ihm zu lernen. In ihm gegründet zu sein bedeutet, die Vorgabe zu haben, worum es wirklich geht. Zu leben im Frieden und in der Versöhntheit mit Gott, im Glauben an Jesus Christus, geleitet durch den Heiligen Geist, tätig im Gehorsam und in Liebe zu Gott und dem Nächsten. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche, alles Gute und Gott befohlen.